Also ein Sprung so ein bisschen im Thema, bis jetzt hatten wir klassisches Multimedia im Sinne von Audio und Video und natürlich diese traditionellen Medien, Radio und Fernsehen, wie sich die darstellen, wenn man jetzt konsequent auf Internettechnologie geht und deren Einflüsse. Jetzt mache ich das gleiche Spiel mit einem anderen ganz klassischen Medium, nämlich den Büchern. Das ist eine Geschichte, die eigentlich sich anbietet. Im Prinzip ist Text und Bilder ja kein so richtig komplexes Medium und auch nicht wirklich im klassischen Sinn Multimedia. Trotzdem ist es, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, weil jetzt tatsächlich 2010, 2011 das anfängt, auf einer sehr großen Breite ein Thema zu werden. Das ist auch so etwas, was immer im Hintergrund existiert hat und jetzt aber anfängt, wirklich praktisch nicht mehr zu stoppen, der Massenmarkt zu werden. Insofern ist auch die Nachbarschaft, Zusammenstellung jetzt gerade mit dem Fernsehen und Radio vielleicht gar nicht so schlecht. Also was ich machen will, ich möchte ein bisschen was erzählen, was sind elektronische Bücher überhaupt und wie ist das historisch so gewachsen. Und der Hauptbereich, da wird es dann heute auch wenigstens zum Schluss hin mal ein kleines bisschen wieder technischer, ist, dass ich über Formate für elektronische Bücher ein bisschen Überblick geben will und insbesondere ein Format vorstellen möchte für elektronische Bücher, nämlich das EPUB. Das ist vielleicht auch der Grund, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sowas in die Vorlesung aufzunehmen, weil jetzt erstmaligen Standard sich auszubilden scheint, der eine gewisse längerfristige Tragkraft haben wird. Ja, elektronische Bücher. Also das ist ja zunächst mal gar nicht so einfach zu definieren. Ich habe mir eine Definition eigentlich mehr oder minder selber zusammengesucht oder gebaut an der Stelle. Also es ist eine Publikation natürlich und die besteht im Wesentlichen aus Text und Bildern. Meistens ist der Text der Hauptinhalt, aber es gibt ja auch die Bilderbücher. Wobei man an der Stelle schon ins Stocken kommt, weil bei elektronischen Büchern es natürlich möglich ist, dass die mit weiteren Medien angereichert werden. Das heißt, es kann natürlich Audiosequenzen da drin geben, es kann Animationen geben, es kann Video geben. Insbesondere wenn Sie an elektronische Zeitschriften denken, also die Online-Ausgabe von Spiegel oder die eben EPUB-Ausgabe von Spiegel, die man zum Beispiel auf dem iPad anschaut, das ist ja gerade eins der Features, dass wir eben nicht bloß Standbilder haben, sondern zum Teil auch Videos haben, die wir dort anschauen können. Insofern ist die Abgrenzung nicht ganz scharf, aber der Hauptinhalt ist tatsächlich die Basis, sozusagen, wo wir noch einen Text und Bilder haben. Das ist so das mentale Modell. Dann ist es wichtig, dass es als digitale Codierung verbreitet wird. Dass es in keiner anderen Form mehr existiert, nicht ausgedruckt wird. Dass es in den allermeisten Fällen auch gar nicht mehr physisch verbreitet wird, weil es natürlich möglich ist, es auf einem DVD oder so, auf einem Datenträger zu verbreiten, sondern wirklich einfach durch Übertragung über Rechnernetze. Und das ist vielleicht der wichtigste Unterschied zu vielen anderen Produkten, die ähnlich ausschauen, dass es optimiert ist für die Präsentation auf einem technischen Lesesystem. Also eine Hardware- und Softwarekombination, mit der man das abspielen kann. Also was die Produkte sind, die ich jetzt wirklich meine, das sind ganz typisch die Produkte, die Sie bei Amazon kaufen können und auf dem Kindle-Leser anschauen können. Oder die Produkte, die Sie bei Apple in dem iBook Store kaufen können und auf dem iPad, iPhone und so weiter den entsprechenden Lesegeräten oder Leseanwendungen für die Geräte anschauen. Es gibt andere Sachen, die heißen manchmal auch E-Books und die kann man mit anderen Definitionen vielleicht auch mitunter subsumieren. Ich habe sie jetzt aber ausgeschlossen. Das eine wären zum Beispiel reine Hörbücher, reine Audiobücher. Das erfüllt schon viele dieser anderen Eigenschaften. Die werden in vielen Fällen rein elektronisch verbreitet, sind auf bestimmte Lesegeräte oder Abspielgeräte ausgerichtet. Es gibt auch spezielle Audiobücher, zum Beispiel für Sehbehinderte, die werden es dann auch gleich noch bei den Standards begegnen. Der DAISY-Standard zum Beispiel kommt von Hörbüchern für Sehbehinderte. Trotzdem ist es dort so, dass eben das Audio das einzige Medium ist und Text und Bild keine Rolle spielt. Deswegen würde ich es jetzt nicht direkt als E-Book bezeichnen, aber wie gesagt, es ist gar nicht so leicht abzugrenzen. Man kann es vielleicht noch nicht schaffen. Das ist übrigens auch interessant, dass Hörbücher ist auch so eine Geschichte, die in den letzten Jahren erst Bedeutung gewonnen hat, obwohl es schon seit ewigen Zeiten für Hörbücher gibt, dass Bücher eingesprochen und dann abgehört werden. Am Anfang mit Kassettenrekorder und jetzt natürlich mit MP3-Playern. Ja, was auch als E-Book wirklich sehr oft vermarktet wird und zu kaufen ist, sind PDF-Versionen. Eigentlich könnten es auch andere Formate sein, aber es gibt kaum eins, das sich neben dem PDF so richtig etabliert hat, von einem gedruckten Buch. Gibt es also heutzutage gerade bei Fachbüchern, manchmal finde ich auch sehr praktisch, dass ich das Fachbuch kaufe und dann kriege ich die PDF-Version zum Beispiel umsonst dazu und kann das dann auf meinem Laptop tun oder in meinem Arbeitsplatz haben und dann vielleicht auch an mehreren Arbeitsplätzen und nicht, dass das Buch immer rumtragen muss. Sehr sinnvoll praktisch. Manche Bücher gibt es auch, die rein als PDF sozusagen gekauft werden. Es gibt auch welche, die nur online lesen kann. Es ist eine Reihe von Versionen davon. Trotzdem ist es so, dass in dem Fall eine 1:1 Übertragung von dem gedruckten Buch auf das elektronische Buch passiert. Das heißt, der letzte Punkt ist optimiert für die Präsentation mit entsprechenden Lesesystemen, ist nur ganz eingeschränkt gegeben. Also natürlich ist es irgendwie optimiert für den PDF-Reader, aber es ist zunächst mal optimiert dafür, eine Druckversion zu sein. Und der Acrobat Reader, oder was ich da auch immer benutze, der Preview, der macht nichts anderes, als letztlich genau die Druckseiten wieder zu reproduzieren. Das merkt man ganz deutlich, den Unterschied an der einen Stelle, wenn ich versuche zum Beispiel die Schrift zu vergrößern, was eine ganz klassische Operation ist, wenn man den ganz so gut sieht, damit wir die Schrift größer haben. Das kann ich bei einem PDF-Reader schon auch machen, aber in der Regel bedeutet das einfach ein Zoomen in die Seite rein, das gesamte Layout bleibt gleich, die Seitenzahl bleibt gleich. Bei einem echten E-Book ist es so, dass wenn ich die Schrift vergrößere, dass dann das gesamte Layout neu ist und dass dann auch das Buch einfach länger ist. Das heißt, die Anzahl der Screens, die ich brauche, um das anzuschauen, die werden dann mehr. Und das ist ein wirkliches E-Book, wo eigentlich nur der Inhalt sozusagen in den Leser eingespeist wird und das Layout sozusagen im Leser passiert, also wie so ein dynamisches, flüssiges Layout auf Webseiten, wenn man es auch so kennt, wenn ich die Webseite größer oder kleiner macht, dass sich das Layout anpasst. So ein flüssiges Layout versteht man heutzutage jedenfalls bei den populären E-Book-Readern. Das Ganze gibt es noch als regelmäßige Publikation, als elektronische Zeitschriften oder Zeitungen sind E-Books, aber eben so regelmäßigen Veröffentlichungskalender. Und natürlich an einem Titel, von dem es Einzelausgaben gibt. Auch das sind wieder Dinge, die es schon länger gibt. Auch da kann man das schon wieder erleben, dass eine Technologie seit langem entwickelt wird und es dann irgendwie dauert, bis sie dann sich durchsetzt. Die ganze Idee elektronischer Bücher kann man wahrscheinlich am ehesten auf diesen Michael Hart zurückführen mit dem Project Gutenberg, das bis heute läuft. Ziel ist, eine sehr große Bibliothek von Büchern online aufzubauen. Heutzutage ist es auch eine der Quellen, gerade die Webseite von Project Gutenberg, für sehr, sehr viele freie Literatur, freie Texte, die man natürlich auch auf die modernen E-Book-Reader lesen kann. Laden kann, das war aber nicht unbedingt die Idee damals. Das Kernpunkt dabei ist immer noch, die Texte online zur Verfügung zu stellen und auch ohne allzu hohen Anspruch an die Formatierung. Im Wesentlichen ist das eigentlich in vielen Fällen einfach der reine Rohtext, der dort bereitgestellt wird. Aber das unterscheidet es gar nicht so sehr von vielen modernen E-Books. Es gab dann verschiedene Versuche, Firmen zu gründen, die damit mit elektronischen Büchern Geld machen wollten. So in den 80ern, 90ern Voyager zu nennen oder die Digital Book Company. Man muss sagen, damals war es natürlich ein bisschen auch von den Speichermedien noch relativ komplex. Das heißt, um die Dinge auszuliefern, hat man Floppy Disks gebraucht, die relativ groß sind und mechanisch bewegt werden müssen, und Motoren braucht, die irgendwie brummen, die auch störanfällig sind. Das hat nicht wirklich so richtig gut funktioniert. Die ersten Leser, die eigentlich so ähnlich ausschauen wie unsere aktuellen E-Book-Reader, waren die beiden, von denen es hier Fotos gibt. Das Rocket E-Book und, wir haben bloß ein Rocket E-Book, wir haben ein Foto, ein Softbook. Das untere Foto ist noch ein Stückchen moderner, sieht man auch so am Layout, am Design. Das ist der Libri-Leser von Sony. Aber da ist es auch so, dass die Geräte zuerst mal da waren und eigentlich das mit den Inhalten sich in Grenzen gehalten hat. Insbesondere haben die Hersteller jeweils ihre proprietären Formate gehabt, die nun für die es natürlich eine begrenzte Bibliothek irgendwie angeboten werden kann, und zwar ist es schwierig, dann die Kooperation mit einem Verlag zu haben oder mit irgendeinem Inhalteanbieter, der mir tatsächlich für mein Gerät die Inhalte liefert, wie Sonic zum Beispiel hatte. Was an dem Sonic-Gerät auch noch ganz charakteristisch ist, abgesehen davon, dass man hier sieht, das natürlich ganz wunderbar japanisch anzeigen kann, kein Wunder bei der Firma, ist, dass es eins der ersten oder das erste Gerät überhaupt war, das eine bestimmte Technologie benutzt hat, die momentan in den E-Book-Readern sehr weit verbreitet ist, nämlich die sogenannte E-Ink, die elektronische Tinte, über die sage ich gleich auch noch ein paar Wörtchen mehr. Jetzt sind wir schon ziemlich in der Nähe, so den richtigen Schub hat das Ganze bekommen 2007, als Amazon das Kindle-Produkt angeboten hat. Das waren die ersten, die irgendwie alles richtig gemacht haben, die nämlich Hardware hatten und die Inhalte dazu und ein gescheites Format und wirklich das komplette Bündel anbieten konnten, auch mit sehr, in den USA zumindest sehr, sehr gut funktionierenden Verteilkanal über Funknetze, dass man das also keinerlei Probleme hatte, die Inhalte auf sein Gerät zu kommen. Es gibt alle möglichen Versuche weiter, dort was von dem Kuchen zu kriegen, aber Amazon ist eindeutig derjenige, der dort am meisten Marktanteil hat. Google E-Books ist ein aktueller Versuch, was aber mehr Online-Bücher sind, also nicht zu verwechseln mit Google Books. Google E-Books ist also ein Laden, den ich wirklich zahlen muss für die Bücher. Was man vielleicht nennen sollte, fehlt vielleicht sogar richtig hier in der Liste, ist der iPad mit und der iBook Store von Apple, die tatsächlich anfangen, nennenswerte Marktanteile zu bekommen von dem E-Book-Markt, aber immer noch ein kleiner Spieler auf dem Geschäft sind. Interessant ist diese Zahl vom letzten Jahr, zweites Quartal letzten Jahres, dass Amazon erstmalig wohl nach ihren eigenen Angaben mehr elektronische Bücher, mehr E-Books verkauft hat als Hardcover-Bücher. Also Hardcover ist ernst gemeint, die Taschenbücher sind da nicht mitgezählt. Die zuzählen würde, dann wären es immer noch weniger. Aber immerhin, es kommt es in die Größenordnung des traditionellen, zumindest Online-Buchmarkts. Also was ist so ein E-Book-Reader? Das ist ein Gerät natürlich, das dafür da ist, elektronische Bücher zu lesen. Ist in der Regel ein portables Gebilde, weil man Bücher ja meistens nicht irgendwie am Schreibtisch liest, sondern irgendwo auf der Couch oder unterwegs im Zug. Deswegen sollten das portable Geräte sein, und mit dem Zug kommt auch schon die eins der Kernprobleme mit dem Spiel, nämlich, dass die Dinger natürlich Energie verbrauchen und man vielleicht stundenlang lesen will und deswegen sehr energiesparende Technologien wichtig sind. Man kann die grob klassifizieren in diese vier Sorten. Das eine sind die wirklich spezialisierten E-Book-Readers, die in den allermeisten Fällen mit E-Ink arbeiten. Das da oben ist so eine Galerie von verschiedenen Generationen von Kindles und Verwandten, und ganz vorne steht im Vergleich auch nochmal ein iPad, was ja, sozusagen deutlich zu sehen ist. Das iPad hat eine Hintergrundbeleuchtung, dementsprechend auch vielleicht insgesamt angenehmer, hat ein Farbdisplay, hat aber einen deutlich höheren Energieverbrauch, wenn die Dinge alle schwarz-weiß sind, enorm hohen Kontrast und niedrigen Energieverbrauch haben. Das iPad gehört eigentlich schon in die zweite Kategorie, PDAs und Smartphones mit, man könnte mir heutzutage vielleicht noch sagen, Tablets mit einer speziellen Reader-Software. Und dann kommen wir, Tablet-PCs mit Reader-Software, sogar extra noch hingeführt, gehört in die vierte Kategorie. Aber PDAs und Smartphones mit Reader-Software gibt es natürlich auch, also ein iPhone oder ein Android-Phone mit entsprechenden Lesern. Und dann kann ich natürlich normale Laptops oder sowas haben oder Netbooks. Das sind so diese vier Kategorien, die mehr oder minder spezialisiert sind. Das hier sind die ganz hochspezialisierten, und die anderen haben alle eigentlich eine Hauptaufgabe, die jetzt nicht die ist, Bücher zu lesen, haben zusätzlich noch die Funktion, Bücher zu lesen. Das wäre so ein Beispiel jetzt für so ein Gebilde, wo man ein Smartphone, dem von iPhone, hat und darauf eine relativ bekannte E-Book-Software, jetzt bewusst nicht das iBook genommen, sondern Stanza, was von Lexcycle angeboten wird und sehr schön aufs iPhone integriert ist, und man sieht das mit so einem Coverflow zum Beispiel für Durchblättern durch die Bücher. Funktioniert also erstaunlich gut, muss ich sagen, auch auf diesen ganz kleinen Bildschirmen von den Smartphones. Also, das iPhone hat nicht wirklich einen ganz kleinen Bildschirm, aber trotzdem im Vergleich zu einem Kindle oder so ist das eine relativ kleine Fläche. Und trotzdem kann man erstaunlich flüssig und ohne allzu große Anstrengung auf diesen Dingen lesen. Also das sind die Geräte, von denen wir jetzt reden wollen. Und eine Frage natürlich, eine technologische Frage, die sich da so ganz massiv in der Industrie breit macht, ist, welche Rolle spielt eigentlich diese elektronische Tinte? Da gibt es ein bisschen verschiedene Systeme und es wird dauernd daran gearbeitet, aber das Kernprinzip, glaube ich, kann man an dem Bild ganz gut verstehen. Das sind Farbpartikel, die so ungefähr einen Mikrometer im Durchmesser haben, die in einer farbigen Flüssigkeit, einem farbigen Öl schwimmen. In der Regel wird es bei den heute meist verwendeten, sind das Titandioxidpartikel, also weiße Partikel, und das ist schwarz eingefärbte Flüssigkeit. Und wir haben Elektroden auf den beiden Seiten und die Partikel sind elektrisch geladen sozusagen, das heißt, ich kann die mit den Elektroden, kann ich die anziehen, und zwar die der einen Farbe sind, in dem Fall die weißen, sind die negativ, das heißt, die werden wandern in Richtung von der positiven Ladung, die ich außen anlege, werden dort angezogen, und ich kann sie natürlich auch wieder auf die entgegengesetzte Seite rüberschubsen, indem ich die Ladung auf der drüberen Seite anlege. Was man da schon merkt, ist, dass natürlich dieser Transport sozusagen, dass die durch die Flüssigkeit die andere Seite wandern, relativ langsam ist. Dass es auch durchaus sein kann, dass ein paar sozusagen noch nicht angekommen sind auf der anderen Seite. Das heißt, ich habe sowas wie einen Geisterbild-Effekt sehr häufig. Also wenn ich ein Bild bloß ändern will, an bestimmten Stellen irgendwie ein neues Bild machen, dann kann es passieren, dass die alten Bilder irgendwo noch sichtbar sind. Das heißt, die derzeitigen Technologien brauchen das alle, dass sie, um ein neues Bild anzuzeigen, ein sogenanntes Flashing machen. Das heißt, zuerst mal alles weiß oder schwarz machen und dann das neue Bild wieder aufbauen, was also das Umschalten auf neue Bilder durchaus umständlich macht. Und es ist so, dass momentan der größte Marktanteil und die weitesten verbreiteten auf dem Markt erhältlichen Systeme schwarz-weiß sind. Es gibt im Labor Farbsysteme dafür, das ist denkbar und möglich, aber die sind noch nicht so richtig draußen auf dem Markt. Warum hat man das tatsächlich? Der große Vorteil davon ist, dass der Energieverbrauch minimal ist. Also Sie können mit ganz einfachen Akkus sehr, sehr lange Laufzeiten realisieren. Und Sie haben einen extrem hohen Kontrast. Also der Kontrast zwischen Schwarz und Weiß ist so wie bei gedrucktem Papier. Das heißt, Sie können das problemlos in strahlendem Sonnenlicht lesen. Das war über lange Zeit ein großes Problem der LCD-Displays, dass man die im Sonnenlicht überhaupt nicht lesen konnte. Da ist inzwischen auch einiges passiert, dass es inzwischen Displays gibt, die eben auch das Umgebungslicht reflektieren können und quasi wie ein verstärktes Hintergrundlicht nutzen. Aber trotzdem ist der Kontrast bei diesen E-Bildern immer noch sehr hoch. Was in manchen Fällen vielleicht ein Vorteil ist, aber kein ganz so großer Vorteil, ist, dass das Bild stehen bleibt nach, da spielt irgendwie noch ein Sätzchen auf der Powercut. Das heißt, sobald ich das auch wenn ich den Strom abschalte, wird der Bildschirm nicht dunkel oder weiß oder so, sondern es bleibt einfach das stehen, was da drauf steht, weil es eine physikalische Veränderung ist. Die Partikel, die rutschen nicht woanders hin, sondern die bleiben da, wo sie sind, bis wieder neue Ladungen angelegt werden. Also doch ein ganz anderes System als das, was wir sonst so kennen. Das ist jetzt aus europäischer Sicht ein bisschen exotisch noch. Also ich muss sagen, wenn man in Deutschland irgendwo im Zug oder im Flugzeug sitzt, sieht man die Dinge irgendwie kaum. Das ist völlig anders, wenn Sie in den USA in den Flieger einsteigen. Das ist inzwischen in jedem Warteraumflugzeug und so weiter Standard eigentlich, dass die Leute das haben, fast so viel wie normale Bücher. Und das ist ein richtig großer Markt. Also ich habe jetzt hier mal drei Beispiele von Geräten, die derzeit verkauft werden. In der Mitte ist der Chef sozusagen, der hat 62% Marktanteil, schon in der dritten Version. Draußen ist dieser Reader von Kindle, immer wieder immer wieder optimiert, zwischen mit einer einfachen Tastatur da unten dran, sehr ergonomisch. Und das sind die beiden Konkurrenten davon, wo man gleich sieht, dass das natürlich getrieben wird, momentan diese Entwicklung von den Buchhändlern, weil das sind eigentlich alles Buchhändler, zumindest bei den Ursprung gewesen. Und Nook und Kobo sind Geräte für einen anderen großen amerikanischen Buchhandelsketten von Barnes & Noble und von Borders, die eben sozusagen genau den Schritt
nachvollzogen haben. Was wieder eine spannende Geschichte ist, ist dieses Gebilde da unten, das Kiffreader. Da sieht man eben, dass man wieder mal an der Front der Technologie ist, mit dem was man anschaut. Das Kiffreader ist als eigentlich marktreif entwickelt worden von einer kleinen Firma. Ist insofern spannend, als er relativ große Fläche anbietet und touch-sensitiv ist, also eine Multitouch-Oberfläche, die gleichzeitig E-Ink kann. Damit hat man natürlich eine Menge von Interaktionsproblemen los. Also man kann ja dann eine Tastatur auf dem Reader anzeigen, so wie man es beim iPad macht und braucht Tastaturen nicht, die der Kindle anbietet. Er ist auch zum gewissen Grad schon flexibel, also man kann nicht richtig einrollen und in die Tasche stecken wie die Zeitung, also kann schon ein bisschen verbiegen, extrem widerstandsfähig, kann nicht zerbrechen. Also schon ein interessantes Gerät, hat aber leider den Markt nie wirklich erreicht, ist also bis jetzt nicht verkauft worden, wird auch nicht verkauft werden in absehbarer Zeit, weil diese Firma Skiff von der News Corporation, von Murdoch aufgekauft worden ist, und offen noch nicht so ganz klar ist, was denn jetzt die weiteren Pläne sind dort. Das heißt, irgendwie merkt man, dass also die großen, wirklich richtig großen Publikationshäuser auf dem Markt auch sehr, sehr aktiv sind und sich da auch große Gedanken darüber machen, ob die Dinge jetzt eine Gefährdung sind oder vielleicht sogar die Chance für zum Beispiel Zeitschriften, Zeitungen, auf lange Frist eben zu überleben, wenn in der elektronischen Multimedia-Welt. Ich habe mal aus dem Netz auch mal diesen berühmten Hype-Cycle gesucht oder gefunden, zufällig, für E-Book-Readers. Der ist auch schon ein bisschen, also für diese schnellen Entwicklungen ein bisschen veraltet, Juni 2009. Die Zahlen sind, habe ich gleich nochmal zum Vergleich, sind inzwischen eher ein bisschen höher. Und dort kann man nun, also Forrester Research hat den gemacht, 2009, die haben also, wie man sieht, einen ganz deutlichen Boom sozusagen vorhergesagt. Und das stimmt auch ungefähr, wir sind 2010, 2011, sind wir ungefähr beim 200-Dollar Preispunkt. Und wir haben auch diese Wireless Devices, die Animation ist nicht ganz so aufregend, die sagen, dass jetzt sehr bald die Farbe und Full-Frame-Video auf den E-Book-Reader kommen wird, also auch auf die kleinen spezialisierten Geräte und billigen Geräte und dass man mit von 2011 an sozusagen von einem richtigen Massenmarkt sprechen kann. Das ist tatsächlich so, die letzten Zahlen von Instat, die ich gefunden habe, September 2010, die haben gesagt, 12 Millionen Einheiten von diesen reinen E-Book-Readern, spezialisierten, sind 2010 verkauft worden. Wenn man jetzt hier als Consumers in Million schaut, das wäre so deutlich oberhalb dieser Kurve. Jetzt sind es natürlich verschiedene Quellen, man weiß nicht, ob die genau gleich rechnen, aber es ist jedenfalls, wenn es irgendwie sich im Vergleich zur Vorhersage verändert hat, dann wollen wir nach oben. Und auch da ist die Vorhersage eine Verdreifachung bis 2014. Ja, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, was so ein E-Book ist im Vergleich zu einem Printed Book, ist tatsächlich eine stärkere Reduktion auf den Text und auf das Gerät. Das heißt, es ist ein Buch zum Beispiel für so ein Gerät wie den Kindle optimiert. Ich kann die Schriftgröße einstellen, ich kann vielleicht auch andere Dinge einstellen, die Schriftart. Ich habe eine Navigation über ein Inhaltsverzeichnis, das wie ein Hyperlink-System funktioniert. Ich habe Bookmarks, ich kann da aufschlagen, wo ich es zuletzt verlassen habe, dann kann ich zusätzliche Bookmarks setzen. Und ich kann nach bestimmten Stellen suchen in dem Buch, was klar ist, wenn es auf dem Rechner sozusagen zur Verfügung steht. Das bedeutet aber, dass man dann tatsächlich wesentliche Elemente dessen angeht oder über Bord wirft, was ein Buch normalerweise ausgezeichnet hat. Also zum Beispiel, einfach von den Seitenelementen, gibt es ja in einem Buch typischerweise Kapitel- und Abschnittskopfzeilen. Kolumnentitel heißen die auf der Druckersprache. Das heißt, ich habe oben auf der Seite stehen, ich bin jetzt im Kapitel 2.1 oder so, und vielleicht auf der linken Seite mit oben stehen, in welchem Kapitel, auf der rechten welchen Unterabschnitt oder so. Das spielt eigentlich keine Rolle mehr auf den Lesern, das wird in der Regel nicht weder unterstützt noch gemacht. Seitenzahlen sind bei Büchern was ganz Fixes und eine wichtige Orientierung. Bei E-Readern spielen die Seitenzahlen keine Rolle mehr, weil die Seitenzahlen abhängig davon sind, in welchem Format ich das Ganze darstelle. Wenn ich also größeren, kleineren Bildschirm habe, verschiedene Schriftgröße einstellen, wenn die Seitenzahlen andere werden. Es gibt Sachen, die einfach vom Layout her typischerweise nicht unterstützt werden oder keine Rolle spielen, wie zum Beispiel Anmerkungen auf der Seite, also Seitenspalten. Das kann man sogar noch ein Stückchen weiter treiben. Eigentlich ist die gesamte typografische Gestaltung der Seite, das ein wichtiges Element, da das in den Büchern war, ist eigentlich weitestgehend verloren. Das ist jetzt für die elektronischen Zeitschriften und Zeitungen nicht ganz so schlimm, bei Büchern, bei den reinen Büchern ist es ganz extrem. Und es gibt Elemente, die machen einfach keinen Sinn mehr. Also ein Stichwortverzeichnis zum Beispiel brauche ich nicht, wenn ich eine Suchfunktion habe. Das argumentieren, das gab es auch noch nicht ganz, weil im Stichwortverzeichnis, wie ich selber weiß, aus Buchproduktionen eine Menge Nachdenken und Arbeit steckt, an welcher Stelle das Stichwort wirklich referenziert, da wo die Definition ist. Aber die Arbeit spart man sich in der Regel und sagt, das macht nur die Suchfunktion. Das heißt, in der Regel funktioniert es das so, dass wenn ein E-Book produziert wird, dass das aus dem Buch, aus dem Inhalt des Buchs für den Druckmarkt extrahiert wird. Es kann an zwei Stellen extrahiert werden, entweder das endgültige Druckprodukt sozusagen, zum Beispiel das PDF, das dem entspricht, was dann tatsächlich gedruckt wird, oder es kann weiter noch früher im Produktionsprozess ausgeschlossen werden, also zum Beispiel irgendwie ein Word oder anderes Textverarbeitungssystem oder DTP-System, in dem der Text drin steckt, zieht den da raus. In jedem Fall nimmt man dann die Elemente auch weg, die man nicht braucht. Also insbesondere zum Beispiel die Seitenzahlen, irgendwelche Überschriften, fortlaufende Kopfzeilen, alle diese Dinge werden rausgefiltert, wenn man aus einem Druckbuch ein E-Book macht. Da gibt es eine ganze Reihe von Hilfswerkzeugen auch dazu. Ich habe es jetzt gar nicht auf der Folie genommen. Also Caliber zum Beispiel ist eine Open-Source-Software, die speziell dafür verwendet werden kann mit entsprechenden Filtern, was zum Beispiel ein PDF, ein E-Book in einem der E-Book-speziellen Formate zu machen. Es gibt auch Dienstleister, die das tun. Amazon macht das natürlich auch intern. Also da ist eine richtige Transformation, die Information verliert aus dem gedruckten Buch ins E-Book. Also nochmal bloß zur Illustration, wenn man das anschaut, das ist jetzt einfach vom iPad weg, ein Screenshot vom Apple iBook. Dort haben Sie eben schon oben Kopfzeilen, wenn Sie die genau anschauen, dann steht da eben auch bloß der Autor und der Titel des Buchs. Und da, wo man sonst irgendwie was erwarten würde in der Kopfzeile, die Informationen in die Stelle, dann sind es auch mal Hyperlinks und Buttons, mit denen man in die Bibliothek gehen kann, Informationen einblenden kann, Kontrast einstellen, Schriftgröße verändern, suchen. Dort unten ist so ein Fortschrittsanzeiger, wo man in dem Buch ist, und es gibt zwar Seitenzahlen, aber in sehr vielen Fällen, kann man beim iBook ausprobieren, ist es so, dass wenn Sie die Schrift zum Beispiel vergrößern, dass dann die Zahl der Seiten, die dort angezeigt wird, sich entsprechend auch verändert. Das wird entsprechend umgerechnet. Was typisch ist für den zumindest derzeitigen Zustand des Markts für elektronische Bücher, ist, dass wir mit den altbekannten und hier schon ausführlich diskutierten Copyright-Regeln zu tun haben. Das heißt, die ganz, ganz vielen Bücher, die Sie bei Project Gutenberg und anderen Quellen finden, die sind deswegen so einfach online verfügbar, weil es Bücher sind, deren Copyright abgelaufen ist, also der Autor 50 Jahre oder länger tot ist. Da gibt es natürlich auf dem Buchmarkt unglaublich viel. Also gerade die ganz, ganz große Masse an klassischer Literatur, an richtig höchstwertigen Material ist deswegen copyrightfrei verfügbar, und deswegen sind die Gutenberg-Leute auch so darauf bedacht, wirklich nur den rohen Text zu reproduzieren. Deswegen sind auch diese E-Book-Reader, denke ich, zum Teil so schlicht gestaltet, dass sie nur den rohen Text anzeigen, weil der Text selber, der ist wirklich copyrightfrei. In dem Moment, wo sie eine bestimmte Ausgabe von Goethe oder so haben, die von einem Verlag gestaltet ist, wo sie ein bestimmtes Layout haben, Illustrationen drin haben, Anmerkungen vom Herausgeber und so weiter, in dem Moment ist wieder jüngeres Copyright drauf, und damit kommen sie wieder in Schwierigkeiten. Deswegen wäre so ein PDF von der Goethe-Ausgabe möglicherweise nicht copyrightfrei, aber der Text, die Worte, die drinstehen, natürlich schon. Das ist der allergrößte Teil der frei verfügbaren Copyright-Bücher, elektronischen Bücher copyrightfrei. Aber nachdem es eben logischerweise Leute gibt, die mit Büchern Geld verdienen wollen, und das gerade auf diesem Markt, ist es so, dass alle E-Book-Formate, die eine große Bedeutung haben heutzutage, ein eingebautes Rechte-Management haben.
Das heißt, es ist genauso, wie wir das bei Musik angeschaut haben, wird die eigentliche Information verschlüsselt übertragen, es werden zusätzliche Schlüssel erwerben, es werden Geräte gebunden,
alle diese Dinge, die passieren. Es gibt dann noch so Bücher, die im Netz zur Verfügung gestellt werden, die man sich natürlich dann auch runterladen und weiterverarbeiten kann, die Vorschaucharakter haben. Also das ganz klassische Beispiel der Google Books, die nun eingescannte, gedruckte Bücher eigentlich ins Netz stellen. Auch bei denen hat man natürlich das Copyright-Problem, das sind jetzt nicht mehr richtig E-Books, aber ganz nah dran. Bei denen ist es in der Regel so, auch eine Anwendung dessen, was wir im Kapitel über Copyright uns angeschaut haben, dass es Einschränkungen gibt, das anzuschauen. Also bei Google Books ist es zum Beispiel so, wenn Sie anfangen, mal ein Buch zu lesen und Sie vertiefen sich darin, dann kommen Sie über kurz oder lang auf die Schule hier. Das heißt, Sie haben die Anzeigebeschränkung für dieses Buch erreicht. Das heißt, die sind so eingeschränkt, dass man eine bestimmte Zahl von Seiten anschauen kann, dass man nach dem amerikanischen Modell der Fair Use Doctrine sagen kann, eigentlich schadet das dem Autor nicht, sondern es ist eher und der Verlag, sondern es ist eher sowas wie Werbung mit dieser Vorschau. Also ganz wichtig, Copyright und diese Einschränkungen, wie man es bei Musik kennt, mit zu kurz reinhören und sowas, DRM-Systeme, alles das trägt in vollem Umfang oder trifft in vollem Umfang auch auf die Bücher zu. Und gerade bei, wie ich auch schon gesagt habe, bei neuen Medien, wo das, der Online-Vertrieb noch nicht so richtig eingespielt ist, ist die Industrie dort eben auch entsprechend vorsichtig. Wir haben ja schon gesagt, bei Musik hat es sich so langsam ein bisschen entspannt. Ja, jetzt ist die Frage, was sind die geeigneten Formate für elektronische Bücher? Da kommt jetzt erstmal eine kurze Liste. Also ein Format gibt es, das ist Plaintext. Das ist natürlich, sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, aber das ist vielleicht auch nicht viel dazu zu sagen. Das nächst komplexe Format, das sich anbietet, ist natürlich HTML. Kann man formatieren, ist rein textgebunden, ganz einfach. Wird auch für E-Books benutzt. Hat den Vorteil, dass es plattformunabhängig ist, ganz viele Browser gibt es, wie wir wissen. Und tatsächlich ist es, wenn man ehrlich ist, so, dass praktisch alle E-Book-Formate, die jetzt eine Bedeutung haben, in irgendeiner Form auf dem HTML basieren. Das heißt, im Kernstück wird meistens HTML benutzt, weil man es einfach so gut kennt und versteht. Standards da sind. Jetzt ist HTML aber insofern eine unangenehme Sprache, als es unglaublich viel Overhead produziert mit den Tags, die man reinschreiben muss, die zum Teil ziemlich lang sind. Und ein wesentlicher Teil des Textes besteht bloß aus Spitzenklammern und Schrägstrichen, die eigentlich nicht zum Text gehören. Dementsprechend ist reines HTML nicht sinnvoll, sondern muss sich wiederholende Sequenzen rauskomprimieren und dafür eignet sich insbesondere eine ZIP-Kompression. Wissen wir auch, dass die insbesondere eben sich wiederholende Teilsequenzen sehr gut komprimieren kann. Das heißt, fast alle E-Book-Formate haben so im Grundprinzip mal HTML-Bestandteile, die dann über ZIP komprimiert werden. Jetzt ein bisschen spezifischer gibt es eine ganz wichtige Entwicklung, und das ist die Open E-Book-Entwicklung. Das ist 1998 gewesen, da ist in den USA vom Standardisierungsinstitut NIST, Standards and Technology organisierte Konferenz stattgefunden, wo man versucht hat, von vornherein zu vermeiden, dass es diesen Versionswirrwarr von einzelnen Formaten für die jeweiligen Geräte gibt, was nur teilweise geglückt ist. Und die haben eine Open E-Book Authoring Group gegründet, wo ganz wichtige Firmen, die in diesem neuen Markt aktiv werden wollten, sich zusammengetan haben. Und die haben eine Open E-Book Publication Structure, OEBPS, definiert, 1999. Das basiert auf HTML4 und XML, also wie man sich das so vorstellt, verwendet Cascading Style Sheets und hat ein Format definiert namens OPF, ein sogenanntes Open Package Format, wo man die Bestandteile von dem Buch zusammenpacken kann und die Kapitel selber, wie gesagt, in HTML4. Und dieses Open Package Format ist ein XML-Format. Das hat sich dann so schrittweise weiterentwickelt, also 1999 hatten die diesen Standard, das ist dann eine neue Organisation gegründet worden, das sogenannte Open E-Book Forum, das in den letzten Jahren, 2005, dann nochmal umgetauft worden ist, ein International Digital Publishing Forum, IDPF, und die haben an dem Standard weitergearbeitet, also es gibt OEBPS in einer Version, die jetzt kompatibel mit den aktuellen Standards in XHTML und Stylesheets ist, Eigentlich schaut es so aus, als wäre das das, was man braucht. Es ist aber tatsächlich so, dass genau dieser OEDPS-Standard sich nicht als solcher durchgesetzt hat, sondern dass die Formate, die wir heutzutage haben, alle irgendwie auf dem OEDPS aufbauen, aber nicht ganz genau das sind. Ja, es gibt so Hersteller, die haben immer ihre proprietären Formate. Also ein Format, das von einem großen Hersteller festgelegt wurde, ein proprietäres LIT-Format. Das stammt im Prinzip von, ursprünglich für den Pocket PC, also für die Microsoft Handheld Devices, entwickelt und ist eigentlich nur mit dem Microsoft Reader zu lesen, wenn man deren geschützte Datei lesen will. Es gibt allerdings andere Leser, zum Beispiel Stanza. Kann in dem Fall, wo kein Copyright drauf ist, die auch lesen, also kein DRM drauf ist, die auch lesen. Im Prinzip ist das das Microsoft Help Module Format, das sozusagen ein bisschen angepasst wurde und auch in die Richtung dieses OEBPS angepasst wurde. Da steckt patentierte Technologie drin, das ClearType, für gute Lesbarkeit auf kleinen Bildschirmen, kleinen LCD-Bildschirmen, hat ein paar nette Funktionen wie Annotationen oder auch eine Vorlesefunktion, ist aber wie gesagt eben sehr proprietär. Ein zweites Format, das sich also schon eine gewisse Bedeutung gewonnen hat, ist das Mobi Pocket Format. Ja, ist eins der wirklich verbreiteten Formate. Sieht man dann gleich, dass das auch im Kindle-Format so eine große Rolle spielt. Das heißt deswegen PAC, weil das Dateikürzel waren, dass die Palm-Devices gut verstehen beim Synchronisieren. Und damit sieht man schon, dass das ursprünglich für die Palm-Handhelds gedacht war. Ist inzwischen aber, wie man hier in der Liste sieht, auf alle möglichen anderen tragbaren Geräte, insbesondere auf PDAs und Smartphones, portiert. Auch da wieder, die Basis ist OEBPS, aber es hält sich nicht genau an den Standard. Und wenn man so ein Buch erzeugen will, gibt es ein freies Tool, Mobi Pocket Creator, kann man sich runterladen, kann man aus verschiedenen Formaten importieren und dieses Mobi Pocket erzeugen. Der Marktführer Amazon Kindle hat ein Format, das nennt sich als Dateiendung AZW, was wohl für Amazon Whispernet steht, das ist das Verbreitungsnetz für die Amazon-Bücher, hat ein spezifisches DRM, aber ansonsten ist das eigentlich das Mobi Pocket Format. Das heißt, insofern war das Mobi Pocket, das ich vorher vorgestellt habe, durchaus eine massive Bedeutung, weil Amazon hat im Wesentlichen das genommen und dort ein eigenes DRM draufgesetzt. Die haben der Einfachheit halber eben diese Firma Mobi Pocket gekauft, 2005, und wie gesagt, die haben alles richtig gemacht, 2007 haben sie das Gerät rausgebracht, das heißt, sie hatten vorher die ganze Technologie, eine bewährte Technologie, die von Barnes funktioniert hat, dementsprechend auch die richtige Basis für diesen doch ganz ziemlich großen Erfolg. Da gibt es auch ein kostenloses Tool, das Kindle Gen, das im Prinzip wieder Mobi Pocket Creator ist, und da sieht man schon, wenn wir importieren, was die Formate sind, aus denen man importieren kann, zum Beispiel als HTML, XHTML, aus XML, und zwar in das wirklich dem OPF, IDPF, also dem Open Publishing Standard entspricht. Und das EPUB sage ich gleich noch was. Es gibt noch viel mehr, die brauche ich jetzt auch nicht wissen. Eins sollte man vielleicht noch besonders betonen, das ist das DAISY, Digital Accessible Information System. Das ist ein Format, das entwickelt wurde speziell eben für die Benutzbarkeit von Medienprodukten für Behinderte, also insbesondere zum Beispiel Hörbücher für Sehbehinderte, dass man in einem Hörbuch gut navigieren kann über Audiofunktionen. Da bietet das DAISY spezielle Formate und Unterstützungen an. Und das ist jetzt in der neuesten EPUB-Standard, dass dieses DAISY sozusagen eingeflossen wird, also sozusagen mit dem Open E-Book-Standard zusammengeführt. Das sage ich gleich noch mehr. Ja, und über Fictionbook und LRF. Und die Liste kann man noch ganz, ganz lang fortsetzen. Will ich jetzt nicht unbedingt mehr erzählen. Das Einzige, was ich Ihnen noch vorstellen will, ist dieser Standard, von dem ich vorher gesagt habe, dass der so eine große Bedeutung hat. Ein offener Standard für elektronische Bücher, dieses EPUB, der E-Book. Wahrscheinlich, nach dem, was man jetzt sieht, könnte das der Standard für E-Books werden, der sich auf Dauer durchsetzt oder für eine gewisse Zeit durchsetzt vielleicht, weil es erstens selber nur offene Standards benutzt, selber ein reiner offener Standard ist, also keinerlei Patente oder Lizenzgebühren oder Einschränkungen, um an den Standard ranzukommen, dahinter stecken. Es wird von großen Industriefirmen unterstützt und hat, denke ich, den allergrößten Schub dadurch gekriegt, dass die Bücher, die Apple im iBook Store anbietet, also für ein iPad und Konsorten gedacht sind, eben konsequent
EPUB-Bücher sind. Und an vielen anderen Geräten, die aber auch unterstützt werden. Ja, wie ist das passiert? Also diese Organisation, von der ich vorher gesprochen habe, diese die offenen E-Book-Standards definiert hat, diese IPDF, die hat versucht, alles das, was sie bis jetzt gemacht haben, zu analysieren, andere Dinge mit aufzunehmen, insbesondere auch das DAISY mit aufzunehmen und gleichzeitig auch kompatibel mit den neuesten Standards XML und CSS zu werden. Und dabei heraus kam eben dieser EPUB-Standard. Das Besondere an dem EPUB ist auch, dass es wirklich eine Datei ist, die kann ich nehmen, das Ganze ist irgendwo dran, da ist alles drin. Und grob gesagt ist das EPUB eine Datei, die einen Container enthält, der nach diesem sogenannten OCF-Standard definiert ist, Open Container Format. Die Inhalte sind in einem sogenannten Open Packaging Format und es gibt eine Struktur, nach der die strukturiert sind, der Open Publishing Structure. Schauen wir uns gleich nochmal ganz kurz an, aber diese drei, OCF, OPF, OPS, sind die drei Standards, die sozusagen dann in diese eine Datei zusammengepackt werden. Das ist 2.0, gibt es davon schon jetzt, 3.0 ist in Entwicklung, man arbeitet daran, Rich Media, also insbesondere Video, besser zu unterstützen. Das ist momentan noch ein Nachteil, das wird nur proprietär unterstützt von einzelnen Herstellern. Interaktivität, das kann man sinnvollerweise HTML5 integrieren, was ein schöner offener Standard ist. Man will eine bessere Unterstützung für Newspaper, also für Zeitungen und Zeitschriften machen und für Annotationen, dass ich die Bücher also selber kommentieren kann, meine Bemerkungen anschauen. Also wie gesagt, EPUB ist dieser Standard, das sind die drei Bestandteile, OPF, OPS und OCF. Man sieht schon, OCF zum Beispiel ist auch zuständig für digitales Rechtemanagement und Wasserzeichen. Es gibt sozusagen eine harte und eine weiche Unterstützung von Rechtemanagement. Da ist das auch drin. Und was die anderen drei machen, sieht man, glaube ich, am besten an dem Beispiel. Also ich habe jetzt das für jeden von den dreien ganz kurz eine Folie und ein Beispiel. Das schaut nach viel Material aus, ist aber eigentlich ruckzuck zu erklären. Also das erste, das OPF, das ist ein, eigentlich sind das zwei Dateien, die immer in so einem E-Book dabei sind. Das eine hat die Abkürzung OPF hinten, das kurze OPF, die zweite NCX, das ist diese Navigation Control, also eine Inhaltsverzeichnis quasi. Das kommt aus dem DAISY, diese Navigationshilfen für Sehbehinderte. Audiobüchern ist dort integriert worden. Und in dem OPF selber, im OPF-File, ist eine XML-Datei, Wurzelelement ist Package, und dort stehen drin Metadaten, ein Manifest, nämlich die Liste der Dateien, ein Spine, die Reihenfolge, in der die Dinge abgespielt werden sollen, und dann gibt es noch optionale Elemente, insbesondere den Guide, also Stellen, an denen man in das Dokument reinspringen kann oder soll. Also einfach eine Überblicksdatei, die alles zusammenlistet, was sozusagen dazugehört. OPS definiert die Sprache, in der der Inhalt beschrieben ist. Das kann im einfachsten Fall eigentlich XHTML mit ein paar vordefinierten CSS-Elementen sein. Da wird gesagt, welche CSS-Elemente unterstützt werden, welche nicht in dem Standard. Oder alternativ gibt es das DT-Book, was aus DAISY übernommen worden ist, was mehr für Unterstützung für Behindertenzugang ermöglicht, aber auch eigentlich eine bessere Strukturierung für das Buch gibt, aber leider nur selten benutzt. In der Regel trifft man eigentlich an der Stelle von dem OPS gar nicht viel. Das ist eigentlich bloß XHTML mit ein bisschen Einschränkung, welche Elemente es gibt und einer bestimmten Art mit Cascading Style Sheets umzugehen, also ein paar vordefinierten Style Sheets und Einschränkungen, welche Elemente man benutzen kann. Und das dritte ist dieses Open Container Format. Das ist eigentlich sehr einfach. Das ist im Prinzip genauso wie man das von Jar-Files zum Beispiel kennt. Das ist ein ZIP-File mit ein paar Dateien drin, insbesondere einem Meta-Inf-Folder, in dem nochmal ein Manifest drin ist, was man gar nicht braucht in vielen Fällen. Also nur wenn man den OPS-Standard benutzt, dann hat man das Manifest ja an einer anderen Stelle in der OPF-Datei. Aber es muss zumindest mal dastehen, wo ich die OPF-Datei finde, was das Wurzelverzeichnis ist und dann natürlich ein Verzeichnis mit den OEBPS-Inhalten. Und wenn ich sowas ausprobieren will, kann ich bloß empfehlen, wenn jemand das mal verstehen will, es gibt also theoretisch unter Google.com.pc gibt es ein freies Tool, das sehr schön funktioniert, mit einem schönen Tutorial auch dazu. Das ist ein Editor, in dem kann ich mir ganz schnell selber mein E-Book produzieren. Also, was mache ich? Ich importiere meinen Text, schreibe den letztlich, kann ihn da reintippen oder kann rein integrieren, kann meine Bilder rein integrieren und setze in dem Text Kapitelmarken und damit kriege ich meinen Text sozusagen strukturiert in Abschnitte, in Kapitel. Und die Bilder werden auch in so einer Art Projektverzeichnis separat angelegt. Und dann muss ich natürlich, um diesen ganzen Markup richtig hinzubekommen, wenn ich jetzt das Basismarkup mache, muss ich hier natürlich zum Beispiel Kapitelüberschriften mit den entsprechenden Stilen versehen. Ich muss auch für so ein Bild sagen, was das genau für ein Bild ist. Also zum Beispiel kann es in den Text an einer bestimmten Stelle als Illustration eingebunden sein oder es kann als Umschlagbild definiert sein, in dem Fall gemacht habe, ist ein Bild als Umschlagbild definiert. Das heißt, ich kann das sozusagen mit so einem fast Visivik-Stil, kann ich die Formatierung hinzufügen. Und dann mache ich was Simples, nämlich ich speichere das Ganze halt ab als EPUB-Datei. Und ich habe jetzt einfach nichts anderes gemacht, als dieses kleine Beispiel EPUB-Datei erzeugt und dieses ZIP wieder ausgepackt und mir die Verzeichnisstruktur angeschaut. Das ist also das, was dann entsteht. Das ist die Meta-Info-Ordner, in dem steht das Container-XML drin, und dann gibt es den UBPS-Ordner, wo die eigentlichen Inhalte sind, Bild, Text, der Text immer als XHTML, das Bild als PNG, und dort ist auch die OPF-Datei, die Überblicksdatei und die Inhaltsverzeichnisdatei. Und jetzt nochmal zurück, Container-XML in der Meta-Information, da steht fast gar nichts drin, eigentlich bloß, wo die Content-Datei ist, die OPF-Datei. Das ist eigentlich alles. Dann interessiert uns natürlich die Content-OPF-Datei selber. In der stehen hier oben Metadaten nach dem Dublin Core Standard. Sehen Sie, Perl.org, DC, Elements 1.1, haben wir in der Metadaten-Abteilung der Vorlesung alles schon mal kennengelernt. Und dort steht also, wer der Autor ist und ähnliches. Dann in dem Manifest steht einfach, welche Dateien gibt es alle und wo sind die. Also die haben wir Bezeichnungen, Identifier und dann in dem Dateisystem Images, Text und so weiter, wo sind die angelegt? Also nicht furchtbar schwierig. Und ein Spine, das ist einfach die Reihenfolge der Kapiteldateien. Das sieht man jetzt auch hier ganz, sie sind sogar in aufsteigender Reihenfolge, aber es könnte ja sein, dass durch irgendwelche Umstrukturierungen die Kapitelnummern im Dateinamen irgendwie nicht klar zu erkennen sind, welche Reihenfolge das ist. Und da wird die Abfolge genau definiert. Und als Guide, als Einstiegspunkt, wird in dem Fall einfach nur das Umschlagbild genommen, weil ich das Umschlagbild bezeichnet habe. Wie gesagt, da habe ich nichts dafür getan, das hat automatisch der Editor da produziert. So, was haben wir noch? Content OPF haben wir, das ist klar, ne? das PNG und dann gibt es die XHTML-Code und es gibt noch das NCX. Das ist dieses NCX, dort schaut ein bisschen umständlich aus, aber das Wesentliche ist, dass hier eine NavMap, eine Navigation Map mit Navigation Points definiert wird, wo man sozusagen eine Navigationsstruktur hat, hier nach Kapitel, Kapitel 1, Kapitel 2, unter Kapitel 2.1, jeweils mit einem Label und einer Bezeichnung, wo das genau hingeht, was auch in den Inhalt einer solchen Datei, also in einen Anker innerhalb des Dokuments springen kann. So, und wenn ich das ganze Ding jetzt als EPUB abspeichere und wie vorher schon gesagt, und mich jetzt gar nicht um den Inhalt kümmere, dann kann ich das natürlich einfach als Datei irgendwo hin übertragen und mit einem beliebigen E-Book-Reader, der EPUB versteht, dann lesen. Ich habe jetzt in dem Fall Adobe Digital Editions genommen, was ein frei verfügbarer Leser für EPUB und andere E-Book-Dokumente ist. Und dann schaut das eben so aus, dass Sie hier zum Beispiel das Cover kriegen, die Überschrift über den Autortitel und so weiter. Dort oben natürlich diese klassischen Dinge, dass Sie zur Bibliothek gehen können mit Ihren Büchern. Und hier haben Sie einen Navigationsbaum für die einzelnen Kapitel und rechts diesen Bereich, in dem Sie den tatsächlichen Text angezeigt bekommen. Und auch die Funktionen, die man im Leser hat, jetzt im Kontrast ein bisschen schwer zu erkennen, also zum Beispiel die Schrift zu vergrößern, Schrift zu verkleinern. Also es ist keine Zauberei, auch wenn es im Moment nach ganz vielen Standards, nach ganz vielen Buchstaben geklungen hat. Eigentlich ist der Inhalt eben in XHTML beschrieben
Und wir haben noch Meta-Informationen dazu, richtige, echte Meta-Informationen nach Dublin Core und Navigationsinformationen, die es dem System sozusagen, dem Leser erlauben, eben dann diese Navigationspfad entsprechend und diese Navigationsverzeichnisse entsprechend aufzubauen. Und wie das dann dargestellt wird auf dem Gerät, bleibt natürlich dem Leser überlassen und wieder überlassen. Das ist insofern also doch ganz ähnlich wie das ursprüngliche HTML-Konzept, das man von Web her kennt. Also insofern eigentlich nichts wirklich Überraschendes für einen Informatiker, und man sieht auch alles das, was man an anderen Stellen gelernt hat, sozusagen wird da konsequent angewendet, das ist ja auch ganz schön. Und ich glaube, auch wenn Sie jetzt sozusagen einen Zusammenrückblick das anschauen, das ist tatsächlich, schaut das aus wie ein sehr vernünftiges Format, das eigentlich das, eine gute Chance hat, sich so ähnlich wie das HTML bei Webseiten eben langfristig durchzusetzen. Ansonsten kann ich jetzt keine richtigen Prognosen abgeben. Spannende Frage ist natürlich, ob sowas wie Kindle überleben wird oder ob das von irgendwelchen Universalgeräten, irgendwelchen Tablets abgelöst wird, auf denen man Reader hat. Momentan ist es eindeutig der Markt dominierend, dass diese speziellen E-Book-Reader. Eine Sache kann man aber, glaube ich, absolut und mit großer Sicherheit vorhersagen, dass diese E-Books nicht mehr vom Markt verschwinden werden und immer mehr eigentlich zu einem ganz selbstverständlichen Teil der Medienbibliothek werden. Deswegen habe ich sie jetzt auch in die Vorlesung aufgenommen. Gut, dann danke ich Ihnen für heute und das nächste Mal geht es, wie gesagt, nochmal um ein anderes Thema, nämlich um Content Production, Content Management. Dankeschön.